Wie lange ist sie dem noch gewachsen? Sylvia Finch weiß es nicht. Vorsichtig sucht sie sich ihren Weg zwischen den Pfützen, durch die Herbstnässe, die ihr die Wildlederschuhe dunkel färbt. Der Tod hängt um sie wie ein feiner Nebel. Er sitzt in ihren Haaren, ihren Kleidern, unübersehbar, so kommt es ihr vor. Wird das Gefühl sie je verlassen? Sylvia hofft es. Und hofft es doch auch nicht. Wann ist zum letzten Mal etwas wirklich Positives passiert? Etwas, woran sie sich aufrichten konnte? Als sie den Sicherheitscode eintippt, bricht die Sonne durch die Wolken. Sylvia geht durch die Tür. Erster Teil. Auf deine Freunde ist Verlass. Kapitel 1. Einen Donnerstag später. Diese Frau aus dem Ruskin Court, mit der ich mich unterhalten habe, hat gerade eine Diät angefangen. Joyce trinkt ihr Weinglas leer. Und sie ist 82.
Mit Rollator sieht jeder dick aus, sagt Ron. Das sind diese klapprigen Rädchen.
Wozu macht jemand mit 82 eine Diät? Fragt Joyce. Was kann ein Hotdog dir denn schon tun? Dich umbringen? Da muss er sich hinten anstellen. Der Donnerstagsmordclub hat wieder einmal ein Treffen beendet. Diese Woche haben sie den Fall eines Zeitungshändlers aus Hastings aufgegriffen, der seinerzeit einen Eindringling mit einer Armbrust erschossen hat. Er wurde verhaftet, aber dann schalteten sich die Medien ein, die einhellig fanden, ein Mann müsse ja wohl das Recht haben, seinen eigenen Laden mit der Armbrust zu verteidigen, alles was recht ist. Und so kam er frei, erhobenen Hauptes. Nach etwa einem Monat entdeckte die Polizei, dass der Tote eine Liebschaft mit der jungen Tochter des Zeitungshändlers gehabt hatte, der zudem wegen schwerer Körperverletzung mehrfach vorbestraft war. Aber da krähte schon kein Hahn mehr nach der Sache. Es war schließlich das Jahr 1975. Videoüberwachung gab es noch keine und unnötig Staub aufwirbeln wollte auch niemand. »Wie würdet ihr zu einem Hund stehen?« fragt Joyce. »Ich dachte, entweder schaffe ich mir einen Hund an, oder ich gehe auf Instagram.«
»Davon würde ich abraten«, sagt Ibrahim.
»Ach, du rätst doch von allem ab«, sagt Ron.
»Im Großen und Ganzen ja«, gibt Ibrahim zu.
»Keinen großen Hund natürlich«, sagt Joyce. »Für einen großen Hund habe ich den falschen Staubsauger.«
Joyce, Ron, Ibrahim und Elizabeth sitzen im Restaurant, das das Herzstück von Cooper's Chase bildet. Auf ihrem Tisch stehen eine Flasche Rot und eine Flasche Weißwein. Es ist noch nicht ganz Mittag.
»Nimm ihn aber nicht zu klein, Joyce«, warnt Ron. »Kleine Hunde sind wie kleine Männer. Ständig darauf aus, dir was zu beweisen. Kläffen rum, verbellen jedes Auto, das vorbeifährt.«
»Dann vielleicht einen mittelgroßen, oder? Elizabeth?«
»Gute Idee«, erwidert Elizabeth, aber sie hört nicht richtig zu. Wie auch. Nach dem Brief, den sie gestern Abend erhalten hat? Die Eckpunkte bekommt sie natürlich mit. Elizabeths Ohren sind immer gespitzt. Man weiß schließlich nie, was einem in den Schoß fallen könnte. Im Lauf der Jahre hat sie alles Mögliche aufgeschnappt. Gesprächsfetzen in einer Berliner Bar, das Geprahle eines russischen Matrosen auf Landurlaub in Tripolis, im jetzigen Fall beim donnerstäglichen Mittagessen in dieser verschlafenen Seniorenresidenz in der Grafschaft Kent, scheint es so zu sein, dass Joyce einen Hund will, man sich nicht eins über die Größe ist und Ibrahim Bedenken anmeldet. Aber Elizabeths Gedanken sind anderswo. Der Brief wurde unter ihrer Tür durchgeschoben. Von wem, weiß sie nicht. Liebe Elizabeth, ob Sie sich wohl noch an mich erinnern? Vielleicht ja nicht, aber ohne mir zu viel einbilden zu wollen, glaube ich doch eher, Sie tun es.
Das Leben hat wieder einmal seinen Zauberstab geschwungen, und nach meinem Einzug diese Woche entdecke ich nun, dass wir Nachbarn sind, in welche Höhen ich aufsteige. Während Sie sich wahrscheinlich wundern, was für Pack hier neuerdings Einlass findet. Ich weiß, unsere letzte Begegnung liegt lange zurück, aber ich fände es wunderbar, unsere Bekanntschaft nach all diesen Jahren aufzufrischen. Dürfte ich Sie auf ein Gläschen in den Ruskin Court Nummer 14 bitten, als kleine Einweihungsparty? Wenn ja, wäre Ihnen morgen um 15 Uhr recht? Antworten müssen Sie nicht. Ich halte so oder so einen Wein bereit. Sie würden mir eine große Freude machen, wenn Sie kämen. Wir haben uns so viel zu erzählen bei all dem Wasser, das seitdem die Themse hinuntergeflossen ist. In der Hoffnung, dass Sie mich noch kennen und ich Sie morgen bei mir begrüßen darf. Ihr alter Freund, Marcus Carmichael. Elizabeth kommt seitdem aus dem Grübel nicht heraus. Ihre letzte Begegnung mit Marcus Carmichael war Ende November 1981. Ein sehr dunkler, sehr kalter Abend an der Lambeth Bridge, die Themse auf Tiefstand. Ihr Atem dampfend in der Luft. Sie waren ein ganzes Team von Spezialisten unter Elizabeths Leitung. Vorgefahren waren sie in einem weißen Transporter nach außen, ein schäbiges Ding im Besitz von J. Proctor. Fenster, Dachrinnen, Aufträge jeder Art. Innen dagegen spiegelblank, eine funkelnde Batterie von Tastenfeldern und Bildschirmen. Ein junger Constable hatte einen Uferstreifen abgeriegelt und der Gehweg am Albert Embankment war gesperrt. Elizabeth und ihr Trupp kletterten eine moosbewachsene, tödlich glitschige Steintreppe hinunter. Das fallende Wasser hatte einen Leichnam zurückgelassen, der gegen den Brückenpfeiler lehnte, fast so, als würde er sitzen. Alle Vorschriften wurden akribisch eingehalten. Dafür hatte sie bereits im Vorfeld gesorgt. Ein Mitglied ihres Teams untersuchte die Kleidung, durchkämmte die Taschen des schweren Mantels. Eine junge Frau aus Highgate fotografierte alles und der Arzt bestätigte den Tod. Es stand fest, dass der Mann von weiter flussaufwärts angeschwemmt worden war. Ob er in die Themse gesprungen oder gestoßen worden war, würde der Coroner entscheiden. Das Ganze würde von einem dienstbaren Geist gewissenhaft im Protokoll festgehalten werden, das Elizabeth dann nur noch abzeichnen musste. Eine saubere Sache. Der Weg, die glitschigen Stufen hinauf, mit der Leiche auf einer Militärtrage, dauerte seine Zeit. Der junge Constable, der begeistert war, dass er mithelfen durfte, rutschte aus und brach sich den Knöchel, was ihnen gerade noch gefehlt hatte. Sie machten ihm klar, dass sie fürs Erste keinen Krankenwagen holen konnten, und er trug es recht gefasst. Wenige Monate später erhielt er eine nicht ganz verdiente Beförderung. Es entstand also kein bleibender Schaden. Elizabeths kleiner Trupp erreichte schließlich den Gehweg, wo die Leiche in den weißen Transporter geladen wurde. Aufträge jeder Art. Das Team zerstreute sich bis auf Elizabeth und den Arzt, die im Laderaum die Fahrt zu einer Leichenkammer in Hampshire mitmachten. Sie arbeitete mit diesem Arzt zum ersten Mal zusammen. Er war breitschultrig, mit rotem Gesicht und einem dunklen, schon ergrauenden Schnurrbart. Kein uninteressanter Mann. Interessant genug, um sich an ihn zu erinnern. Sie unterhielten sich über Euthanasie und Cricket, bis der Arzt einnickte.